Zum geistlichen Abend in der Adventszeit begrüßen. Zum Thema Credo, eigentlich heißt der Titel ja Mut zum Credo. Es ist heute einerseits tatsächlich Mut verlangt, sich zum Glauben zu bekennen, aber ich glaube, heute ist noch in einer anderen Weise Mut verlangt. Es dreht sich um das Thema Tod und Vollendung. Er wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Also ein ernstes Thema. Wir verdrängen das gerne. Wir reden gerne von der Barmherzigkeit, von der Liebe Gottes. Das ist auch ganz, ganz richtig. Aber das Thema Gericht und Vollendung damit dabei, also das widerspricht sich nicht. Aber eben dieser Aspekt des Gerichtes, also der Scheidung, der Unterscheidung von Gut und Böse letztlich, der fällt doch gerne unter den Tisch. Ich freue mich deswegen, dass offensichtlich so viele den Mut hatten und hergekommen sind, und sich diesem Thema zu stellen. Pater Rupert muss ich ja nicht groß vorstellen. Er hat uns ja jahrelang hier als Wallfahrtsseelsorger begleitet. Er ist jetzt in Heiligenkreuz, hat dort eine sehr verantwortliche Aufgabe, Magister der Juniores, also der jungen Mönche mit zeitlicher Profess. Die muss er begleiten, auch beurteilen. Und er arbeitet dabei auch noch wissenschaftlich an seiner Promotion. Herzlich willkommen, Pater Rupert, zum geistlichen Abend.
Ja, lieber Pater Placidus, vielen Dank für die Worte der Begrüßung. Mut zu haben, nach Stiepel zu kommen, brauche ich nicht, weil man fast 7 Jahre da gewöhnt man sich an die Situation und weiß, was einen dann erwartet. Mehr Mut braucht dann schon die Aufgabe als Magister der Juniores, wie du es kurz beschrieben hast. Keine so einfache Aufgabe, auch andere Menschen zu beurteilen, im gewissen Sinne auch eine Form des sanften Gerichtes vielleicht, ja, das hoffentlich immer dann auch zum Vorteil aller ausgeht, ja, und nicht zu Ungunsten desjenigen, der dann beurteilt wird. Ich freue mich, wieder einmal in Stiepel zu sein. Das letzte Mal war es anlässlich deiner Klosterprämitz. Heute ist es der geistliche Abend, der erste geistliche Abend in der Fastenzeit, in der Adventszeit, Entschuldigung. Also ich freue mich, dass Sie noch alle so wach sind zu dieser abendlichen Stunde. Offensichtlich ist der Referent nicht mehr ganz so wach, aber das wird sich gleich ändern, wenn ich anfange. Damit ich wach genug bin, um Ihnen das Thema des heutigen Abends auch in der richtigen Weise darzubieten, und es ja kein Auditorium im strengen Sinne ist, sondern eben ein geistlicher Abend, möchte ich entsprechend auch im Sinne des Geistlichen und des Heiligen Geistes auch mit einem Gebet beginnen zum Heiligen Geist, vorher aber Sie noch ermutigen, mit mir die erste Strophe des Liedes "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" zu singen, damit wir bereit sind für die Ankunft des Herrn.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Einland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich bringt, der allen jauchzt, Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich an Macht.
sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen. Lasset uns beten. Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und allezeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
So, dann darf ich auch beginnen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde Glauben vorfinden? Diese drängende und zugleich bedrängende Frage stellt Christus der Herr selbst im Lukas-Evangelium. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde Glauben vorfinden? Angesichts der aktuellen Kirchenkrise, die in Wirklichkeit eine Krise des Glaubens ist, kann uns dieses Wort Jesu nicht unberührt lassen. Vielmehr müssen wir als seine Kirche, geführt vom Heiligen Geist, nach Lösungen suchen, die einerseits das uns anvertraute Gut des Glaubens nicht schmälern oder im schlimmsten Fall verraten und andererseits auch in der Lage sind, die Menschen von heute in der Lebenswirklichkeit ihrer Gott- und Glaubensferne zu erreichen und noch mehr, wie es Papst Benedikt bei seiner Antrittspredigt formuliert hat, aus der Wüste herauszuführen, zu den Orten des Lebens, zur Freundschaft mit dem Sohn Gottes, der uns Leben schenkt, Leben in Fülle. Papst Benedikt hat vor kurzem unsere Situation in Kirche und Gesellschaft folgendermaßen charakterisiert. Ich zitiere: Seit Jahrzehnten erleben wir einen Rückgang der religiösen Praxis. Stellen wir eine zunehmende Distanzierung beträchtlicher Teile der Getauften vom kirchlichen Leben fest. Es kommt die Frage auf, muss die Kirche sich nicht ändern? Muss sie sich nicht in ihren Ämtern und Strukturen der Gegenwart anpassen, um die suchenden und zweifelnden Menschen von heute zu erreichen? Und weiter: Während es in der Vergangenheit möglich war, ein einheitliches kulturelles Gewebe zu erkennen, das in seinem Verweis auf die Glaubensinhalte und die von ihnen inspirierten Werte weithin angenommen wurde, erscheint es heute in großen Teilen der Gesellschaft aufgrund einer tiefen Glaubenskrise, die viele Menschen befallen hat, nicht mehr so zu sein. Zitat Ende. Wie sollen wir als Kirche Jesu Christi auf diese für uns alle spürbare Krisensituation reagieren? Wie gelingt es uns, wieder die Freude am Glauben zu entdecken und die Begeisterung in der Weitergabe des Glaubens wiederzufinden, um dann mit neuem Eifer den vielen Menschen in unserem kulturellen Kontext, die zwar die Gabe des Glaubens selbst nicht haben, doch ernstlich auf der Suche nach dem letzten Sinn und der endgültigen Wahrheit über ihr Leben und über die Welt sind, das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu bringen? Die Antwort auf diese uns alle angehende Herausforderung ist längst in aller Munde und hoffentlich auch in aller Herzen. Sie lautet schlicht und einfach, so umfassend das doch ist, Neuevangelisierung. Und diese Neuevangelisierung soll durch ein Jahr des Glaubens, das unser Heiliger Vater mit seinem jüngsten apostolischen Schreiben, dem Titel Porta Fidei, das Tor des Glaubens, angekündigt hat, gefestigt und vertieft werden. Dieses bevorstehende Jahr des Glaubens wird am 11. Oktober des kommenden Jahres, es ist zugleich der 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, beginnen und dann am Christkönigssonntag, dem 24. November 2013, enden. Auf das Datum dieses 11. Oktober 2012, auch für das Bistum Essen und für Stiepel nicht unbedeutend, der 11. Oktober, fällt zugleich das 20-jährige Jubiläum der Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche, der als eine authentische Frucht dieses genannten Konzils zu bezeichnen ist und nach der Bischofssynode von 1985 ein Instrument im Dienst der Katechese sein soll. Gerade die Vollversammlung der Bischofssynode ist dann auch von Papst Benedikt für den Oktober 2012 einberufen worden zum Thema die Neuevangelisierung zur Weitergabe des christlichen Glaubens. Wir dürfen dieses bevorstehende Jahr des Glaubens schon vorbereiten mit Gebet und Überlegungen, wie wir konkret für uns selbst dieses Jahr des Glaubens gestalten sollen, denn Kraft Taufe und Firmung ist uns die Weitergabe des Glaubens allen anvertraut. Für das kirchliche Leben im Allgemeinen wie für das Projekt der Neuevangelisierung im Besonderen hat der Heilige Vater bei seinem letzten Pastoralbesuch unserer Heimat hier in Deutschland unmissverständlich deutlich gemacht, und ich zitiere noch einmal den Heiligen Vater: Es geht hier nicht darum, eine Taktik zu finden, um der Kirche wieder Geltung zu verschaffen. Vielmehr gilt es, jede bloße Taktik abzulegen und nach der totalen Redlichkeit zu suchen, die nichts von der Wahrheit unseres Heute ausklammert oder verdrängt, sondern ganz im Heute des Glaubens vollzieht. Eben dadurch, dass sie ihn ganz in der Nüchternheit des Heute lebt, ihn ganz zu sich selbst bringt, indem sie das von ihm abstreift, was nur scheinbar Glaube, in Wahrheit aber Konvention und Gewohnheit ist. Umso mehr ist es wieder an der Zeit, die wahre Entweltlichung zu finden, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen. Das heißt natürlich nicht, sich aus der Welt zurückzuziehen, sondern das Gegenteil. Eine vom Weltlichen entlastete Kirche vermag gerade auch im sozial-karitativen Bereich den Menschen, den Leidenden wie ihren Helfern, die besondere Lebenskraft des christlichen Glaubens zu vermitteln. Zitat Ende. Und darum geht es im Letzten. Diese Lebenskraft, die uns allen der christliche Glaube schenkt, auch anderen Menschen nahe zu bringen. Angesichts des zwar angebrochenen, aber noch nicht vollendeten Reiches Gottes geht es für die Kirche als Ganze und für jeden Einzelnen von uns letztlich darum, bis dieses Reich vollendet ist, sich immer wieder von Neuem zum Herrn zu bekehren, an sein Evangelium zu glauben und am missionarischen Auftrag Jesu in Treue festzuhalten. Wenn das geschieht, wenn wir die lebensschaffende Kraft unseres Glaubens ohne Wenn und Aber und ohne faule Kompromisse vor der Welt bezeugen, wenn wir das Evangelium von Jesus, dem Christus, allen Geschöpfen verkünden und, wie es Papst Benedikt formuliert hat, den suchenden und zweifelnden Menschen von heute, und jetzt sind wir bei unserem Thema, Mut zum Credo machen, dann dürfen wir im Vertrauen auf die Gnade Gottes hoffen, dass der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde tatsächlich Glauben findet. Sie sehen, dass es wichtig ist, im Glaubensvollzug zu leben, den Glauben zu leben, im Alltag sich vom Glauben tragen zu lassen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere besteht darin, die Glaubensinhalte zu kennen, zu wissen, was wir glauben und dementsprechend den Inhalt des Glaubens auch weitergeben zu können, jedem Rede und Antwort zu stehen, nach der Hoffnung fragt, die uns alle vom Glauben her erfüllt. Für uns ist also wichtig zu sehen, was glauben wir eigentlich Und aus diesem Grunde sind auch die geistlichen Abende in diesem Jahr der Fasten- und der Adventszeit geschaffen worden mit dem Thema Mut zum Credo, um auch katechetisch einmal das Glaubensgut, das Glaubenswissen in den Blick zu nehmen, was letztlich auch für das geistliche Leben, für unser geistliches Leben von Bedeutung ist. Dass der Herr, der Menschensohn, der einst am Ende der Zeiten wiederkommen wird, ist eine Gewissheit, die die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes bezeugt und die wir im Credo bekennen. Der alttestamentliche Prophet Daniel schaut in einer seiner nächtlichen Visionen den Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels kommt. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Für das Neue Testament und die ersten Christen ist der in der jüdischen Apokalyptik visionär geschaute Menschensohn in Jesus Christus Wirklichkeit geworden, dessen Wiederkunft es seit seiner Rückkehr zum Vater mit erhobenem Haupt und wachem Herzen zu erwarten gilt. So können die beiden Männer in weißen Gewänder, Apostelgeschichte 1, unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu zu den Aposteln sagen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Diese Haltung des Ausschauens nach dem wiederkommenden Herrn muss die Kirche, müssen wir bis ans Ende, bis zu seiner Wiederkunft bewahren. Wir dürfen unseren Gürtel der Wachsamkeit nicht ablegen und müssen unsere Lampen der Erwartung brennen lassen, damit wir wie Menschen sind, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist und die ihm öffnen, sobald er kommt und anklopft. In freudiger Erwartung dürfen wir uns vor Augen halten, dass seit der Himmelfahrt des Herrn der Plan Gottes seiner Erfüllung und Vollendung entgegengeht und wir schon in der letzten Stunde leben, wie sie der Apostel Johannes in seinem ersten Brief nennt. So steht die Ankunft Christi in Herrlichkeit bevor, deren Tag und Stunde wir nicht kennen, die wir aber im apostolischen Glaubensbekenntnis wie folgt bekennen. Ich glaube, wir glauben an Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Gerade haben wir das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, beim Rosenkranz gemeinsam gebetet. Aufgefahren in den Himmel. Jesus Christus, unser Herr, ist in den Himmel aufgefahren, wie die Apostelgeschichte gleich in den ersten Versen bezeugt und so an das Lukas-Evangelium anknüpft. Im ersten Buch habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, schreibt Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Von ihrem theologischen Gehalt her betrachtet, kennzeichnet die Himmelfahrt Christi den endgültigen Eintritt der menschlichen Natur Jesu in den himmlischen Bereich Gottes, von wo er wiederkommen wird, der ihn aber in der Zwischenzeit den Blicken von uns Menschen entzieht. Er ist aufgefahren vor den Jüngern und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Die Himmelfahrt Jesu ist zugleich die Erhöhung des Sohnes Gottes, die mit seinem Erhöhtwerden am Kreuz beginnt, wie er selbst im Johannesevangelium ankündigt: Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. So geht uns Jesus Christus, das Haupt der Kirche, in das herrliche Reich seines Vaters voraus, damit wir alle als Glieder seines Leibes in der Hoffnung leben, eines Tages für immer bei ihm zu sein, wie er selbst in den Himmel aufgenommen wurde und sich zur Rechten Gottes setzte. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Jesus Christus, der König der Herrlichkeit, sitzt also zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, was den Beginn seiner Herrschaft als Messias bedeutet. Unter der Rechten des Vaters, wie wir ja sehr bildhaft sagen und wie es uns auch die Schrift sagt, unter dieser Rechten des Vaters dürfen wir, so erklärt es uns der Kirchenlehrer Johannes von Damaskus, gestern war sein Festtag, der 4. Dezember, verstehen wir die Herrlichkeit und die Ehre der Gottheit, in welcher der Sohn Gottes als Gott wesensgleich mit dem Vater von Ewigkeit her existiert und in der er nun, nachdem er in den letzten Zeiten Fleisch geworden ist, auch dem Leibe nachsitzt, da sein Fleisch mitverherrlicht ist. Stammt aus dem Werk über den rechten Glauben, ist nicht ganz so einfach zu verstehen, wie der Glaube insgesamt zwar einfach, aber nicht immer so leicht zu durchdringen ist. Er sitzt zur Rechten Gottes als wahrer Mensch und als wahrer Gott und hat uns Menschen sozusagen in seinem Menschsein schon mitgenommen, zur Rechten des Vaters, wohin wir uns dereinst auch sehnen und dorthin gelangen werden. Von dort, von der Rechten des Vaters, wird er kommen. Als Christen erwarten wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus, so wie wir es in jeder heiligen Messe im Embolismus nach dem Vaterunser beten. Jesus Christus wird als wahrer Gott und wahrer Mensch wiederkommen in Herrlichkeit, so wie es das große Glaubensbekenntnis formuliert. Diese eschatologische, das heißt am Ende der Zeiten und damit noch ausstehende Ankunft Jesu, kann jederzeit geschehen. Sie kann jederzeit geschehen. Der Herr kann stündlich kommen, minütlich, sekündlich. Also, sie kann jederzeit geschehen, auch wenn sie und die endzeitliche Prüfung, die ihr vorausgehen wird, noch aufgehalten werden. Damit ist die Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und seiner endgültigen Wiederkunft, also die gegenwärtige Zeit, in der wir jetzt leben, nach den Worten des Herrn, eine Zeit des Geistes, des Heiligen Geistes und des Zeugnisgebens, aber auch noch eine Zeit der Not und der Prüfung durch das Böse, das selbst die Kirche nicht verschont und die Kämpfe der letzten Tage einleitet. Vor dem Kommen Christi muss die Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, die den Glauben vieler erschüttern wird. Dürfen auch an unsere Zeit denken, wo der Glaube so vieler auch in der Kirche erschüttert wird und das sicher auch als Teil dieser Prüfung verstehen. Die Verfolgung, die ihre Pilgerschaft auf Erden begleitet, wird das Mysterium der Bosheit, das Mysterium Iniquitatis des Bösen enthüllen. Ein religiöser Lügenwahn bringt den Menschen um den Preis ihres Abfalls von der Wahrheit eine Scheinlösung ihrer Probleme. Das ist die Taktik desjenigen, den Johannes in seinen Briefen den Antichrist nennt, der sich an die Stelle des Messias, des Christus, setzt. Wir dürfen aber gewiss sein, dass Gott den Sieg davontragen wird und alles Böse, alles, was Anteil an diesem Mysterium Iniquitatis, dem Mysterium der Bosheit hat, vernichten wird. Da es uns nicht zusteht, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, ist die Endzeit für uns bestimmt von geduldigem Ausharren und Wachen. Darum haltet auch ihr euch bereit, mahnt uns der Herr, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Diese Stunde, die man auch leicht verschlafen kann, ist für unsere Verstorbenen im Tod bereits Wirklichkeit geworden. Für sie hat sich der Adventus Domini, die Ankunft des Herrn, in gewissem Sinne bereits ereignet. Ich möchte an dieser Stelle, an diesem Abend nicht versäumen, an einen ganz lieben Mitbruder zu erinnern, dessen sterblicher Leib heute vor genau 8 Jahren, am 5. Dezember 2003, dort drüben auf dem Stiepler Klosterfriedhof zur letzten Ruhe gebettet wurde. Sie wissen alle, wen ich jetzt meine, Pater Alban Bunse, Bergbauingenieur in Ruhe. Am 3. November 1919 in Duisburg geboren, wurde er am 15. August 1991 durch seine zeitlichen Ordensgelübde Mönch von Heiligenkreuz und am 14. Juni 1996 Priester Jesu Christi durch die Weihe. Dieser hat seinen treuen und klugen Knecht am 18. November 2003 die Begegnung mit sich, dem lebendigen Gott, geschenkt und ihn in sein ewiges Heim, in sein ewiges Reich heimgerufen. Eine Begebenheit im Zusammenhang mit dem Tod von Pater Alban wird mir, denke ich mal, immer unvergesslich bleiben. Die Mitbrüder, die zu diesem Zeitpunkt in Heiligenkreuz waren, haben die Dramatik dieser Stunden miterlebt, die Suche. Man konnte sie nicht die ganze Nacht über fortsetzen, aber man hat Pater Alban, das heißt seine sterbliche Hülle, dann am nächsten Morgen an der Klausurmauer gefunden, in der Nähe eines Bienenstocks, um den er sich als Gartenmeister gekümmert hat. An dieser Stelle, wo Pater Alban verstorben ist, steht heute eine Kopie unserer Pietà von Stiepel, die daran erinnert, und auch eine Gedenktafel, dass Pater Alban über Stiepel nach Heiligenkreuz gekommen ist und immer mit Stiepel verbunden war und hier ein Stiepler Erde in Ruhrerde, Kohlenerde begraben ist. Aber eine Begebenheit ist mir unvergesslich geblieben, als man den Leichnam in den Sarg gelegt hatte und ihn dann verschlossen hatte, hat sich eine dieser Bienen aus dem Bienenstock auf den Sarg gesetzt und das immerhin Anfang November, ja? Oder Mitte November, 18. Ja, es war da sehr warm noch, um sich gleichsam zu verabschieden von Pater Alban. Aber wie dürfen wir dieses Bild, diesen Fingerzeig Gottes, ja, ich möchte den Pater Alban nicht gleich selig oder heilig sprechen, aber immerhin, ja, wie dürfen wir das deuten? Jetzt sind die Liturgiker unter uns gefragt. Als Mönch deutet man natürlich immer alles liturgisch und sucht in der Liturgie nach Antworten auf die Fragen des Lebens und auch auf diese Frage. Wir fragen uns, wo kommt die Biene in der Liturgie in unserem Leben als Mönche im Kloster vor? Sie wird ausdrücklich nur einmal so ganz deutlich erwähnt. Sie werden es wahrscheinlich im Ohr hoffentlich haben, dieses Exultet, das Osterlob, und zwar in der Nacht der Nächte, in der Osternacht, wenn das feierliche Exultet erklingt. Dort ist vom köstlichen Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat, also für die Osterkerze, die Rede. Sicherlich war Pater Alban ein fleißiger Bergmann, Steiger, Mönch und Priester. Aber die Biene auf seinem Sarg hat uns doch wohl noch mehr zu sagen als das. Für meine Begriffe deutet sie hin auf die Osterkerze, die aus deren Wachs bereitet ist und mit ihrem Licht selbst zum Symbol für den auferstandenen Christus wird. Zitat aus dem Exultet: Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Wir beten für unsere Verstorbenen, dass ihnen das ewige Licht leuchten möge, das Licht der Auferstehung, das Licht, das Christus selbst ist, und wir stellen die Osterkerze an den Sarg der Verstorbenen, beten für sie, dass am Ende der Zeiten für sie die Auferstehung des Fleisches Wirklichkeit wird. Jesus selbst ist nach der Offenbarung des Johannes die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende Morgenstern, dessen Licht die Finsternis des Todes vertreibt und den Verstorbenen Hoffnung auf Auferstehung schenkt. Ihm, diesem Morgenstern, dessen Licht nicht untergeht, hat der Vater Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht. So 5. Kapitel bei Johannes. Zu richten die Lebenden und die Toten. Wie die Propheten und Johannes der Täufer die Stimme des Rufers in der Wüste, kündigte Jesus in seiner Predigt auch das Gericht am letzten Tag an. Dann wird das Verhalten und der geheimste Herzensgrund eines jeden von uns aufgedeckt werden. Als dem Erlöser der Welt kommt Christus dieses Recht zu, über die Werke und die Herzen der Menschen endgültig zu urteilen. Er hat durch seinen Kreuzestod dieses Recht und jetzt in Anführungsstrichen erworben durch seinen Gehorsam, der ihn zum Kreuz, aber auch zur Auferstehung führte. Darum hat der Vater das Gericht ganz dem Sohn übertragen. Nun aber ist der Menschensohn nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist, und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das Erlösungsgeschehen umfasst letztlich alle Menschen, und doch bleibt dem Menschen die Freiheit, dieses Geschenk, das ihm Gott macht, der Erlösung, abzulehnen als Lösegeld für viele. Wer in diesem Leben die Gnade zurückweist, richtet sich schon jetzt selbst. Jeder erhält Lohn oder erleidet Verlust, je nach seinen Werken. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, so das Kriterium bei der Weltgerichtsrede. Er, der Mensch, kann sich selbst sogar für die Ewigkeit verurteilen, wenn er in seiner Freiheit vom Geist der Liebe nichts wissen will und diesen zurückweist. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Am Tag des Gerichtes, am Ende der Welt, wird Christus, der Herr der Herrlichkeit, der Pantokrator, wie er uns in vielen Apsis-Mosaiken begegnet oder wie er uns jetzt auch auf diesem wunderschönen Ikonenkreuz entgegenschaut mit seinen großen Augen und als der Auferstandene. Am Tag des Gerichts wird Christus, der Herr, auch den endgültigen Sieg des Guten über das Böse herbeiführen, die im Laufe der Geschichte nebeneinander wuchsen wie Unkraut und Weizen auf dem Acker. Und die warten und wir warten bis zur Ernte. dieses endzeitliche Heilsereignis beschreibt der Völkerapostel Paulus so. Danach kommt das Ende. Wenn er jede Macht und Gewalt vernichtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Sonst hätte er ihm nicht alles zu Füßen gelegt. Wenn es aber heißt, alles sei unterworfen, ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch der Sohn sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott herrscht über alles und in allem. Dies ist das endgültige Ziel von Welt und Zeit, die Herrschaft Gottes über alles und in allem. So dürfen wir darauf vertrauen, dass der Mensch und mit ihm die Schöpfung nicht in ein blindes Schicksal läuft, sondern einer von der Vorsehung Gottes gelenkten Vollendung entgegengeht. So hat es auch Abt Karl Braunsdorfer, so hochverehrter Abt, für den ja der Seligsprechungsprozess eingeleitet ist, im Hinblick auf den Einzelnen wenige Wochen vor seinem Tod gesagt, und ich darf ihn zitieren: Unser Menschenleben hat einen Anfang und ein Ende. Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Leben eines Christen und eines ungläubigen Nichtchristen. Das Leben eines Ungläubigen hat ein Ende, das Leben eines Christen aber eine Vollendung. Fassen wir zum Schluss das Gesagte, diese Katechese über die genannten Artikel des Glaubensbekenntnisses zusammen im Blick auf die gegenwärtige Adventszeit. Jetzt weiß ich es, jetzt bin ich auch wieder wach. Behilflich bei dieser Zusammenfassung kann uns der heilige Bernhard, unser großer Ordensvater, sein, mit einer seiner Adventspredigten, die jedes Jahr im Advent am Anfang zur Verlesung kommt in den Vigilien, wo er sagt, wir kennen ein dreifaches Kommen des Herrn, nicht nur ein zweifaches, die Ankunft im Fleisch in seiner Geburt und die Ankunft am Ende, sondern auch ein drittes Kommen. Dieses liegt zwischen den beiden anderen. Die zwei sind offen sichtbar, erstes und drittes, das zweite nicht. Beim ersten Kommen ist er auf Erden erschienen und hat mit den Menschen zusammengelebt. Damals sahen und hassten sie ihn, wie er es selbst bezeugt. Beim letzten wird alles Fleisch das Heil unseres Gottes schauen und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das mittlere Kommen ist verborgen. Nur die Auserwählten schauen ihn in ihrem Innern und die Seelen werden gerettet. Bei der ersten Ankunft kam er im Fleisch zu uns in Schwachheit. Bei der mittleren kommt er in Geist und Kraft. Bei der letzten in Herrlichkeit und Majestät. Das mittlere Kommen ist wie ein Weg, auf dem man vom ersten zum letzten gelangt. Als Glaubende, liebe Schwestern und Brüder, gehen wir diesen vom heiligen Bernhard angesprochenen Weg, nicht als Schauende. Diesen Weg, der manchmal leichter zu gehen und manchmal beschwerlicher zu gehen ist. Der Advent, in dem wir uns befinden, lehrt uns, dass wir aber diesen Weg nicht vergebens zurücklegen, dass uns viele auf diesem Weg des Glaubens vorangegangen und schon zur Vollendung gelangt sind. Die große Wolke der Zeugen, zu denen als erste die Gottesmutter und die Heiligen gehören, wie morgen der heilige Nikolaus, auf den wir uns heute schon am Vorabend freuen. Und der Advent lehrt uns auch, dass dieser Weg ein Ziel hat. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern es gibt ein jenseitiges Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Lasst uns also mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die Schande zu achten und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt. Nutzen wir diese Zeit und besinnen wir uns gerade in diesen Tagen vor Weihnachten, dass wir Menschen sind, die auf die Ankunft, auf den Adventus Domini, auf den Advent des Herrn warten. Gerade wenn wir als Kirche Tag für Tag im Chorgebet die Vigilien beten, und es gibt Menschen in der Kirche, denen ist es besonders aufgetragen, das zu tun, weil andere die Zeit vielleicht dafür nicht aufbringen. Wenn wir also diese Vigilien beten und den Herrn erwarten, wenn wir als Kirche das Geheimnis unseres Glaubens feiern und seinen Tod verkünden und seine Auferstehung preisen, so lange, bis er wiederkommt, dann haben wir immer wieder neu diese Ankunft des Herrn vor Augen, so lange, bis er kommt. Als Kirche, als die Braut des Lammes, dürfen wir nicht aufhören, mit dem Geist zu rufen, komm, Maranatha, unser Herr, komm doch. Und er, der treu ist, auch wenn wir untreu werden, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus.
Ja, vielen Dank, Pater Rupert, für das Gemälde, der, wie sich nach dem Zeugnis der Schrift das eigentliche Kommen vollziehen wird. Das ist ja das, worauf wir im Advent eigentlich zugehen. Also nicht eigentlich, wenn man die Texte des Adventes nimmt, ist ja im Grunde genau dieser apokalyptische Aspekt eigentlich im Vordergrund und eigentlich weniger das Kommen des Kindes, das ja bereits gekommen ist. Also das ist uns sozusagen erstmal primär vor Augen gestellt. Ich werde dann in 14 Tagen über die Menschwerdung, also über das erste Kommen sprechen, und ich habe mich gefreut, dass ich auch an einem Punkt anknüpfen kann. Ich möchte auch ein bisschen die Entweltlichung mit ins Spiel bringen, also Fleischwerdung und Entweltlichung einmal so ein bisschen in Spannung zueinander setzen, um beide Begriffe vielleicht auch ein bisschen deutlich zu machen. Ich darf Sie ganz herzlich einladen dazu. Das ist der 19. Dezember, Montag in 14 Tagen, selbe Zeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder so zahlreich erscheinen würden. Dankeschön.
Geistlichen Abende schließen, wie sie beginnen, mit einem Gebet. Wir wollen gemeinsam beten, wie Christus, der Herr, uns zu beten gelehrt hat.
Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit.